die Ehrlichkeit aufzubringen, die Person anzurufen und zu sagen, ey, pass mal auf, ich kann dir gar keinen Vorwurf machen.
Dann ist eine Unwucht da und entweder löst du die oder du musst gehen.
Und trotzdem gehen die Leute zurück und das ist echt das Giftige.
Wer einmal schlägt, der macht es wahrscheinlich immer wieder, weil da ist eine Grenze überschritten.
Also ein ganz klares Indiz ist, wenn man sich selbst als einen Mangel wahrnimmt. Ich bin nicht genug.
Weil der Aggressor in der Beziehung, dem ist wichtig, dass du nicht so viele Verbindungen zu Freunden hast.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Leon, wie gefällt dir der Sommer?
Es regnet. Sonst gefällt es mir gut. Wie gefällt dir der Sommer?
Es regnet in Hamburg, das gefällt mir gut. Ach, ich stell mir gerade vor, wie uns die ganze Welt darum beneidet, dass dieses frische Wasser da von oben kommt und alles so grün ist und alles wächst. Und also es wird noch ein richtiges Thema, diese Wasserknappheit weltweit. Ich habe schon einiges dazu gelesen, muss dir für dich demnächst mal so ein kleines 10-minütiges Referat hier vorbereiten.
Gerne, mit so einer PowerPoint. Ich muss ja sagen, ich bin immer als Solinger, der auch viel Regen ertragen musste in seiner Jugend und als Kind immer gerne draußen gespielt hat, sehr, sehr genervt normalerweise von Regen. Aber man verändert echt so seinen Blick drauf. Und ich finde auch so dieser väterliche Spruch, ja, das ist jetzt, das, da freuen sich die Pflanzen, ne, ja. den man früher immer so gehört hat.
Das bin ich.
Das hat jetzt echt ein anderes Gewicht. Wobei ich letztens bei unserer lieben Freundin Lynn Schütze, mit der wir ja hier den Podcast, diese Kostfolge mit Mord auf Ex hatten, mit Leo zusammen auch, die hat dann so eine Story gepostet, wo sie irgendwie im Norden ist. Ich glaube, die ist aus Hamburg oder zumindest aus der Ecke und hat sich dann über dieses kernige Hamburger Schietwetter so gefreut. Und da muss ich sagen, nee, das muss so ein Ding von euch, du bist ja zugezogen, von euch da im Norden sein, sich über so ein kerniges Regenwetter, also wenn es jetzt 3 Wochen lang heiß war und wenn ich den Klimawandel irgendwie einkalkuliere, klar, aber so grundsätzlich dieses Rotzwetter da im Norden immer, da stehst du echt als Nicht-Nordländer vor und fragst dich, wie kann man das gut finden?
Ich habe mich am Anfang beraten lassen, gleich die richtige Jacke gekauft. Man braucht 2 Hamburg-Jacken und dann geht das auch. Meine Perle ist gestern
Du wirst alt, was ist los? Du wirst alt.
Nee,
die sehen gut für die Pflanzenspruch, passende Jacken für die richtige Jahreszeit. Was ist los?
Nee, ich werde norddeutsch. Das ist die Metamorphose, die ich vollziehe. Und das gefällt mir gut, weil dieser Wechsel hier wunderbar ist. In Kiel hatte ich ja immer schon gehört, weil klar, Markenzeichen Locken auf der Bühne, solange die Schafe noch Locken haben, ist kein Wind, aber mir gefällt das auch, das muss ich schon sagen. Gestern fährt meine Perle zum Friseur und es fängt im selben Moment, wo sie quasi mit dem Fahrrad aus der Tiefgarage hier rausfährt, fängt es mördermäßig an zu regnen. Ich Autoschlüssel in die Hand runter, um sie dann mit dem Auto zu fahren und sie war schon gar nicht mehr da, aber es ist richtig, aber so richtig am Regnen. Ich rufe sie an, sie geht irgendwann ran, so beim Fahrradfahren im Regen. Ich sage, wo bist du? Ja, ich fahre doch mit dem Fahrrad, hatte ich doch gesagt. Ja, bei dem Regen? Ach ja, das bisschen. Und das fand ich dann wieder super sexy.
Ja, das ist sexy. Ich weiß nicht, ob du auch dieses Gefühl kennst, so am Ende des Sommers, dass man sich dann irgendwie auch wieder darauf freut, wenn die Tage wieder kürzer werden.
Ja, ja, genau.
Man so ein bisschen dieses gemütliche, jetzt kann man auch mal wieder auf so einen Samstagabend um 20 Uhr guten Gewissens auf der Couch liegen. Das kenne ich ja auch. Und ich mag auch Regen total gerne, wenn ich drinne bin und so dieser Geruch, wenn der Regen nach so einem heißen Sommertag auf Asphalt fällt, ne? Alles geil. Aber dieses grundsätzliche Schietwetter, da war ich zu viel in Südfrankreich als Kind. Ich habe aber für dich dazu was, das könnte dir gefallen.
Ja,
habe ich dir schon von meiner großen, großen Liebe für NDR Nord Stories erzählt?
Hast du nicht, aber es gefällt mir spontan schon mal gut.
Gib das mal bei YouTube ein, weil das ist eine Art Fernseh zu machen, die mir deswegen sehr imponiert, weil alles immer schneller wird, finde ich. Es wird immer schneller geschnitten, es wird immer dynamischer, es muss immer mehr passieren. Und ich erlebe mich auch dabei, dass ich das ein Stück weit mitgehen will, wenn wir jetzt Fernsehen machen, weil ich das auch bei mir selber beobachte, dass ich so Sachen konsumiere, ne? Also schnell und so, das muss viel passieren. Und diese NDR Nord Stories, die sind so ganz anders erzählt. Und wenn du das bei YouTube eingibst, da kannst du auch alte Folgen irgendwie gucken, die da irgendwer illegal hochladen und musst einfach mal gucken, welche von denen am meisten geguckt sind. Und das sind so ganz ruhige Geschichten, so von wegen der Transport eines Gastanks, so auf so Riesenlastern von Meppen nach Hannover. Und dann fällt der irgendwo in so einen Graben. Und dann guckst du 4 Tage lang, das ist natürlich am Ende auf 45 Minuten geschnitten, so einem holländischen Bautrupp zu, wie die diesen Gastank wieder aus diesem Graben holen. Und meine absolute Lieblingsfolge, deswegen komme ich gerade drauf, ich habe es nochmal gegoogelt, Sturm über Hallig-Hooge. Also da geht so eine Insel, so eine Hallig, die geht quasi unter oder ist kurz davor und die bleiben so entspannt und die fahren auch da wieder eine Perle mit Sturmfrisur noch eben zum Friseur nachmittags und du erlebst so deren Leben bei Sturmflut. Die müssen sich schon vorbereiten, die müssen irgendwie die Insel auch festmachen, aber die erleben eine Ruhe da auf dieser Insel und gleichzeitig kommt dieser Sturm näher, das ist auch dramaturgisch so geil. Kann ich dir sehr empfehlen, wird dir bestimmt gefallen. Als,
aber jetzt, wo du das erzählst, tut's doch schon gut, oder nicht? Wenn ja, man drüber spricht.
Ja, keine Ahnung, ich hab lieber Sonne.
Okay. Sag mal, ist denn eigentlich dieser TikTok-Trend Girl Dinner, bist du dir vorgedrungen?
Ja, natürlich, natürlich. Wir haben belächelnd festgestellt, es ist einfach Abendbrot.
Ja. Also Käsebrot, ne, wie Helge Schneider gesungen hat. Käsebrot ist ein gutes Brot. Und, aber dass das so ein Trend wird, ne, kommt angeblich jetzt gerade aus Kalifornien natürlich, wie früher gern mal. Und Olivia Mahler, eine 28-jährige Kalifornierin, ist die Erfinderin, steht da. Ihr seid der Gedanke beim...
Da kann der Deutsche nur lachen, ey. Erfinderin vom Abendbrot ist doch keine Kalifornierin. Was wollen ihr seid uns, der was Gedanke wollen uns noch alles wegnehmen, die Ausländer?
Also, nein, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Das sind ja keine Ausländer, das sind Amerikaner. Genau wie der Engländer. Ne? Engländer ist kein Ausländer, der Engländer ist ja Engländer.
Ja? Müssen wir Friedrich Merz fragen.
Achtung, Satire. Ja, der vernichtet sich gerade selbst. Aber das wird dich nicht nur ärgern. Ne?
Ja, solange es meiner Taube gut geht.
Ja, aber wie kann das so ein TikTok-Trend werden? Du musst mir wahrscheinlich nochmal schnell TikTok erklären.
Nee, ich habe das Gefühl, dass dass ganz viele von den Sachen, die uns als Trends präsentiert werden, wir erinnern uns an Hügge, wir erinnern uns ans Aufräumen.
Stimmt, ja.
Wir erinnern uns an alles, was jetzt so in diese Richtung Entschleunigung geht und Achtsamkeit. Das ist eigentlich immer dieses Back to the Roots, ne? Das ist immer so ein weniger... langsamer, passt auch ganz gut zu diesem Nord Story, dass die heute trotzdem noch millionenfach angeklickt werden. Ich glaube einfach, dass wir immer mehr checken, so wie es läuft, läuft's nicht. Und ich glaube auch, dass dann solche Instagram-Trends eigentlich das Ganze ad absurdum führen.
Die hat 300 Millionen Aufrufe, ne?
Ja, genau.
Mit 300 Millionen.
So, und dann guck dir mal die Fotos zu diesem Hashtag oder diesem Trend an. Das ist dann eben nämlich nicht das einfache Graubrot mit einer Scheibe Emmentaler drauf, sondern das ist dann total wieder fancy aufgeblasen. Das ist ja immer das Komische. Eigentlich wittern wir alle, Moment mal, wir müssten weniger und mal wieder einfacher und back to the roots. Ja. Und dann wird uns das aber präsentiert auf einer Plattform, die eigentlich vom Gegenteil lebt, von Leuten, die dann die Aufmerksamkeit bekommen, indem sie dieses back to the roots wieder kaputt machen und das zum Trend werden lassen. Also das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das dazu passt, aber das habe ich mir notiert, weil ich das mit dir besprechen wollte. Ich irgendwas in meinem Hinterkopf sagt aber gerade, da könnte ein Link bestehen. Ich habe gelesen, dass Taylor Swift mit einem einzigen Konzert aufgrund ihrer Ticketpreise an einem Abend 13 Millionen Dollar Umsatz macht. So, der Umsatz ist nicht der Gewinn, ist klar, aber was hängen bleiben wird, können wir uns auch alle mal überschlagen. Und ich weiß nicht, wie du das so siehst mit Blick auf die Kulturbranche. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da sind wir eben noch nicht bei diesem Back to the Roots und einfach, sondern es geht gerade alles so in diese bombastische Richtung und da noch eine LED-Wall und da noch das krankste Feuerwerk und dann natürlich zahle ich 400 Euro für ein Taylor Swift-Ticket und die Kleinkunst bleibt links liegen. So, ne? Und da nehme ich jetzt mal uns beide wahrscheinlich als Betroffene noch raus, weil das funktioniert ja schon auch in einer Größenordnung, die ist jetzt eben keine Kleinkunst mehr, aber ich bin ja auf so vielen kleinen Bühnen auch am Anfang jetzt gewesen und habe das noch so präsent und mache mir da echt Sorgen drum, weil ich das Gefühl habe, hier sind wir noch weit weg vom Butterbrot, hier geht das alles immer nur noch mehr ins Extreme und dann ist das eine Insta-Video, wie du beim Taylor Swift-Konzert warst, das ist dir 400 Euro wert und dass das im Endeffekt früher mal irgendwie 20 normale Konzertkarten gewesen wären, wo dann aber keiner mehr hingeht. Das wird völlig übersehen. Also da mache ich mir gerade sehr, sehr viele Gedanken drum.
Ja, anscheinend driftet es da auch ganz auseinander. Ne? Einmal so die Superstars in Klammern die Superreichen. Ja, und dann in der Mitte nix und dann vielleicht noch so ganz am Anfang die Clubs. Ja, aber das kannst du ja nicht obstruieren, ne? Was könnte man gegen so einen Trend machen? Die Meldung kam fast so, als wollten sie mich persönlich ärgern und beleidigen. Ich hatte gerade für dpa ein Interview gegeben zu den Preisen und dass ich versuche, bei mir die Preise niedrig zu halten und so unter und um die 50 Euro zu halten, dadurch, dass ich die Produktion auch verkleinert habe und so. Und am nächsten Tag kam direkt dann diese Meldung, Taylor Swift, alle Karten weg, muss dich bewerben, dass du dich überhaupt bewerben darfst und so. Als wäre allen das egal. Ne? Und das heißt, wir an ganz vielen Punkten. Wir führen eine Diskussion über Spritverbrauch und es werden SUVs verkauft wie noch nie. Das kriegst du nicht zusammen. Ja. Ne? Das lässt einen schlecht einschlafen, finde ich.
Ja. Ich habe halt das Gefühl, ich habe manchmal so, das jetzt passt jetzt zu dem, was Tommy letztens zu uns gesagt hatte, mit diesem früher war alles besser.
Ja.
Aber ich habe manchmal auch diesen Eindruck, so alles, was in diesem kapitalistischen, es driftet auseinander. Es gibt ein paar da oben.
Ja.
Und die werden immer reicher und sind immer weiter weg von den vielen anderen weit unten. Dass das wahrscheinlich auch schon in den 30er, 40er, 50er, 60er, 70er Jahren da war. Aber dass das jetzt langsam Ausmaße erreicht, wo du einfach nur noch fassungslos davor stehst. Ne? Ich denke die ganze Zeit, wenn du jetzt Kohle investieren möchtest, dann investieren so Luxusmarken. Dieser LVMH-Konzerne, Louis Vuitton und so weiter und Hennessy, das ist ja der reichste Mann der Welt, wenn ich richtig informiert bin, oder zumindest einer der allerreichsten überhaupt.
Ja, die haben, Marken gehören. 22 haben die 350 Milliarden gemacht, Umsatz, so. Das musst du dir mal vor Augen halten. Und Prognose ist, dass sie nächstes Jahr schon die 500 Milliarden, also die halbe Billion erreichen. Nur mit Luxusmarken.
Und das wird doch wirklich alles, genau wie du gesagt hast, das kippt doch. Also dieses Taylor Swift Konzert für 400, ich habe da so einen Heute-Journal-Beitrag gesehen aus den USA, das waren Dollarpreise, aber es ging wirklich um solche Beträge und zum Teil auch noch mehr, die Leute da bezahlen. Und da musst du ja all dein Geld dann im Zweifel zusammenkratzen und alle anderen Konzerte kannst du nicht mehr besuchen. Und das wird dann dazu führen, dass eine Taylor Swift total abgeht und da immer mehr reinstecken kann und auch ein normales Konzert mit dieser Erfahrung, die du dort im Zweifel dir irgendwie künstlich aufbaust, mit all diesem LED und Feuerwerk und hast du nicht gesehen, gar nicht mehr mithalten kann.
Ja, aber pass auf, jetzt ganz ketzerisch, sag ich mal, das ist ja fast das beste Argument gegen die Demokratie. Wenn du denkst, wenn so viele Leute so doof sind, dafür Geld auszugeben, dann sollte man den, Achtung, Ironielampe an, das Wahlrecht entziehen. Also an der Stelle macht es mich so ratlos. Wie können so viele Leute so verrückt sein?
Ich kann mit bei das beste Argument gegen Argument Demokratie, da gehen bei mir in letzter Zeit so viele Warnlampen an. Ich habe noch den Joachim Gauck beim Lanz im Ohr, der so hoffnungsvoll gesagt hat, dass die AfD in diesem Land niemals Verantwortung übernehmen wird, weil wir doppelt geimpft sind durch die braune Diktatur, die wir erlebt haben und die rote. Und dass es in diesem Land eben viel mehr Demokraten gibt als in der Weimarer Republik. Und ich war echt skeptisch. Ich war echt skeptisch. Und dann Harpe Kerkeling hat irgendwie ein paar Tage später, ich glaube bei Maischberger, gesagt, dass er das Gefühl hat, wir sind am Vorabend von etwas, das er nicht mehr unbedingt erleben möchte. Und da habe ich gedacht, yo, das deckt sich auch eher mit meinem, also so.
Ja, ich finde, also speziell Joachim Gauck, das kommt mir immer vor wie so ein Märchenonkel. Eigentlich beschwichtigt er immer, selbst als Bundespräsident hat er immer schon auch so, eher so in langsamen Worten versucht, gute Laune zu verbreiten. Also mit Realismus hat er, glaube ich, nicht so viel zu tun. Aber egal. Ach Mann.
Ihr Lieben, nochmal kurz in eigener Sache, die Erinnerung, ganz viele von euch haben sie letzte Woche schon angemeldet, es freut mich total, aber ich kenne es selber, wenn man es zweimal sagt, dann halt's besser nach. Falls ihr Lust habt, diesen Sommer wemind.de/club dabei zu sein, ganz viel Psychologie, wissenschaftlich aufbereitet, aber so, dass man es nicht nur gut verstehen kann, sondern hoffentlich richtig was für seinen Alltag mitnimmt. Wenn ihr euch jetzt anmeldet, 30 Tage, kostet gar nichts und ihr könnt schon in der Live-Session mit mir dabei sein. Wenn ihr danach dabei bleiben wollt, freue ich mich total, dann gibt's das Workbook, gibt's unser Paket, aber so oder so könntet ihr in diesem Testzeitraum mal in die exklusiven Podcast-Folgen reinhören, ihr könnt euch die Community angucken, ihr könnt die Videoimpulse euch reinziehen, ihr seht all die Buchempfehlungen, die ich so gebe und viel, viel drumherum noch, aber vor allem auch die Live-Session mit mir, würde mich total freuen, ein paar von euch dann an dem Abend mal zu sehen und alle, die letzte Woche schon mit dazugehüpft sind. Ich freue mich sehr, dass unsere kleine, feine WeMind-Club-Community so wächst. WeMind.de/Club, der ganze Link aber auch nochmal in der Podcast-Description. Jetzt 30 Tage diesen Sommer komplett kostenlos mal reingucken. wilder Ritt hier gerade, fällt mir auf.
Ja.
Von deiner Freundin im Regen über eine untergehende Insel, über Taylor Swift, über Joachim Gauck und die Zukunft der deutschen Demokratie. Vielleicht ein guter Moment, um gleich in unsere Folge reinzusteigen. Ja. Heute geht's ja um aus dem Archiv ausgekramt, das Thema toxische Beziehung. Bevor wir das aber tun, weil das haben wir ja letzte Woche so ein bisschen eingeleitet,
ja,
wollte ich mich noch einmal kurz fürs Feedback bedanken, ihr Lieben da draußen, weil da kam wirklich eine ganze Reihe von Nachrichten. Und zum Beispiel eine, die ich jetzt mal anonym vorlesen möchte, da steht Folgendes drin. Hallo Leon, ich habe mir gerade die Folge angehört und ich habe direkt gemerkt, wie wichtig dir das Thema ist. Also dieses Thema, was sind eigentlich psychische Störungen, das hatten wir letzte Woche. Mhm. Und sie sagt dann, ich konnte mir die Folge von Anfang bis Ende anhören, obwohl ich manchmal echt das Gefühl hatte, ich brauche eine Pause. Aber ich habe es durchgezogen. Bei mir war es eine Freundin, die gemerkt hat, dass es mir psychisch nicht gut geht. Aber der Erste, der es gemerkt hat und mich auch ein Stück weit ernst genommen hat, warst du. Der nächste Schritt ist jetzt für mich, dass ich eine Diagnose bekomme und ich dann Hilfe bekomme. So geht es für mich nicht weiter. Danke für die Folge. Und das war jetzt mal eine Nachricht. Ich habe noch eine zweite mal rausgepickt, einfach weil die mich so... Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die berühren mich so. Die auch...
Ja, ich habe tatsächlich auch viele Zuschriften in diese Richtung bekommen und fand ich ganz gut. Wir waren uns ja gar nicht so sicher mit der Folge, ob wir da den Nerv getroffen haben, aber anscheinend war es dann ja wohl so.
Ja, genau. Und hier schreibt jetzt nochmal jemand, ich sag mal M-Punkt, meine letzte Therapie habe ich beendet, weil ich das Gefühl hatte, noch gar nicht wirklich bereit für Veränderung zu sein. Heute war eure Folge über Bindungsangst dran, also ihr habt scheinbar eine ältere Folge gehört und ich habe danach ziemlich lang weinen müssen. Ich fühle mich seit 6 Jahren nicht mehr in der Lage, jemanden emotional an mich ranzulassen und sabotiere nach kürzer Zeit jedes Kennenlernen, jedes Anbahnen von Gefühlen. Ich wusste schon lange, dass es Bindungs- und Verlustangst ist, aber dank eurer Folge fühle ich mich damit endlich nicht mehr alleine. Ja. Meine Tränen waren also Dankbarkeit, gepaart mit ein wenig Trauer darüber, was ich alles in meinem Rucksack mit mir rumschleppen muss. Ganz viel Liebe für das, was ihr mit dem Podcast bewegt. Und das wollte ich euch nochmal allen da draußen sagen. Diese Nachrichten, die ihr uns da schreibt und das Feedback, was ihr in die Kommentare packt, ich spreche jetzt einfach für uns beide, Atze. Das motiviert uns unfassbar, ne? Weil wir hier viel, viel Hirnschmalz reinstecken und die Themenaufbereitung machen und gleichzeitig ja auch immer wieder gespiegelt bekommen, dass da zwei Männer über Psychologie reden und so über Psychologie reden, dass das bei euch so ankommt und dass das, was mit euch oder überhaupt mit Menschen machen kann, ich glaube, das wäre uns beiden am Anfang nicht in den Kopf gekommen. Ja, aber diese Nachrichten sind echt, die tun gut. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die sich die Mühe machen, sowas zu schicken.
Ja, mir ist letztens folgende Geschichte passiert. Ich erzähle sie ganz schnell, weil die Zeit läuft uns davon. Bin im Grill Royal essen, kommt irgendwann so, nachdem ich da 2 Stunden saß, ein Typ zu mir. Ich dachte, er will Ärger. Hatte schon meine Nacken.
Wieso prollig an deinen Tisch oder
ja, wie? Ja, es ist also ein bisschen, also von der Statur, der war groß, der war breit, der hatte so ein stählernes Gesicht, also eher so ein hartes Gesicht und ich denke, oh, jetzt gibt's Ärger, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Und ich stehe auf, so nach dem Motto, was willst du denn?
Ich hab so Augen, deine Muskeln spannen an.
Er nimmt mich in den Arm, drückt mich an seine Brust und sagt, Ich möchte mich für euren Podcast bedanken. Ihr habt mir
so physisch,
ihr habt mir so die Augen geöffnet und ich bin dank euch endlich mal in Therapie gegangen. Danke, danke. Und dann sagt er, ich will nicht länger stören und haute direkt wieder ab.
Nein.
Ja. Ich schwöre dir, dass es genauso passiert ist.
Tja. Da wollen wir rein. In die toxischen Beziehungen.
Ja.
Die Folge ist was her, aber passt, glaube ich, wirklich ganz gut als Ergänzung zur letzten Woche, wo es um die Kugelmenschen und die Seelenverwandten ging.
Die Kugelmenschen, ja, das ist gut.
Weil während manche einen Soulmate suchen, glaube ich, müssen andere für sich klarkriegen, das hier ist es gar nicht. Und wir haben ja letzte Woche für diese Reise appelliert. Das ist jetzt, ich will nicht sagen, die Gegenthese ganz überhaupt nicht, aber... Es ist nochmal ein anderer Blick und, glaube ich, auch eigentlich weniger wichtiger.
Ich weiß, dass diese Folge damals reingeknallt hat in unsere Community, wie verrückt. Und dass sie wahrscheinlich jetzt auch nochmal wieder durch die Wiederholung auf sehr fruchtbaren Boden fällt. Das wird uns noch lange begleiten. Ist so ein bisschen Modebegriff geworden. Und trotzdem ist es ja so, dass viele davon betroffen sind oder sich davon betroffen fühlen. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir die auch nochmal wiederholen.
Viel Spaß.
Ja, Leon, willkommen zurück im wahren Leben,
Willkommen zurück in den toxischen Beziehungen. Wir machen ja heute die zweite Folge, nachdem uns letzte Woche die Drähte so heiß gelaufen sind.
Ja, das scheint auch wirklich das wahre Leben zu sein, die toxische Beziehung.
Ja. Ja, also ich habe noch nie so viele Nachrichten bei Instagram bekommen. Nicht, dass ich grundsätzlich viele bekäme, aber ich freue mich immer und lese auch fast alle. Und in dem Fall, als ich dazu aufrief, uns doch bitte mal eigene Geschichten zum Thema toxische Beziehungen zu schicken, da ist echt ein Schwall über mich hergekommen. Das war Wahnsinn. Und ich möchte mich an der Stelle direkt nochmal bedanken für die Ehrlichkeit und auch für das Vertrauen. Also haben Leute wirklich krasse Geschichten erzählt. Wir greifen die heute nochmal auf, weil wir letzte Woche nicht fertig geworden sind. Also heute geht's wieder.
Ja, wir hatten uns ja auch vorgenommen, da zwei Sendungen rauszumachen, weil es anscheinend so viel interessiert und auch sehr umfangreich ist. Ja, klasse. Also das, mehr kann man, glaube ich, vom Podcast gar nicht erwarten, dass es so ein Austausch auch stattfindet.
Das war auch das, was mir am meisten gefallen hat. Also, dass es nicht so eine Richtung ist, wir sitzen ja hier und quatschen unsere Mikros, sondern dass es tatsächlich hin und her ging. Die Leute haben geschrieben, reagiert und wir haben uns dann darauf rückmelden können. Also deswegen vielen Dank. Gerne auch an der Stelle nochmal die Aufforderung, dass wir uns über euer Feedback riesig freuen. Also schreibt uns gerne Kritiken, positive wie negative, überall. Bei iTunes kann man das machen, bei Spotify und wo man sonst Podcasts hören kann. Wir freuen uns über Sterne und vor allem kurze Anmerkungen dazu, was euch gefällt, was ihr euch an Gefühlen wünschen würdet. Vielen Dank.
Ja, selten so wohlgefühlt mit diesem Podcast wie jetzt in der Zwischenzeit. Aber jetzt erzähl du doch erstmal. Du bist doch jetzt auf Tour, hast letzte Woche deinen ersten Tourtermin wieder gehabt. Wie fühlt sich's an?
Gut, richtig gut. Ich war in Hamburg ausverkauft und ich war vor einiger Zeit schon mal in Hamburg und das war ein ganz besonderes Erlebnis.
Weil das ist ja eine Bestätigung, wenn man dann das nächste Mal da ist, dass es dann ausverkauft ist. Ja.
Ja, es war schon beim ersten Mal ausverkauft, darf ich hier ganz bescheiden sagen. Aber was ich eigentlich das tolle Erlebnis fand, war, dass ich ja ganz viel mit den Leuten über die eigene Psyche natürlich auch spreche. Ich mache also so eine ganze Reihe von Experimenten an dem Abend selbst, wo man, das ist zumindest mein Gefühl, sich selbst danach so ein bisschen anders betrachtet. Ne? Man wird hinterfragt, man hinterfragt sich, man hinterfragt vielleicht auch die Person, die man mitgebracht hat. Und es geht viel um so gesellschaftliche Impulse auch. Also es wird schon gelacht. Es ist jetzt keine Comedy, sondern ich habe echt viel Wissenschaft dabei, aber die ist nicht trocken, sondern so, dass die Leute was mitnehmen. Und in Hamburg gab es also einen Moment, wo ich merkte, dass das klappt. Und zwar kam da beim letzten Mal eine Frau zu mir, die war, ich weiß nicht, ich war zum zweiten Mal da. Die war irgendwie vorher schon mal bei einem Tourtermin und sagte dann zu mir, Leon, das, was du beim letzten Mal über die Intelligenz von Kindern gesagt hast, das hat meine Arbeit mit den Kids verändert. Und die war Sozialarbeiterin. Und da merkte ich, wow, also das war...
Und wie läuft das ab? Die steht dann auf im Publikum und stellt eine Frage?
Nee, also so ist es nicht. Das ist schon eine Show. Also ich habe ganz viel so Material auch dabei, Videos, wo man so den Wahnsinn unserer Zeit mitbekommt, Hirnscan-Studien etc. Das heißt, da gibt es jetzt nicht die Möglichkeit, zwischendurch reinzurufen. Wird zwar manchmal gemacht, aber noch besser ist danach. Dann stehe ich immer im Foyer und habe die Bücher dabei und die Leute kommen dann und quatschen mit mir. Und das sagte die mir. Ne? Und da merkte ich halt, ich rede viel über künstliche Intelligenz und auch darüber, dass wir in den Schulen, glaube ich, gerade einen sehr falschen Fokus legen und wieder mehr zur Menschlichkeit kommen müssten und so einer anderen Betrachtungsweise von Intelligenz und dass es das gerade bei den Kindern sein müsste. Ne? Also indem ich so quasi differenziere und sage, das, was Maschinen smart macht, das ist das Gegenteil von dem, was uns Menschen eigentlich ausmacht. Wir nennen uns ja Homo sapiens, der weise Mensch, weil wir denken, dass unsere Intelligenz uns so besonders macht. Aber in Wirklichkeit sind das ganz andere Fähigkeiten, zum Beispiel zu fühlen, Empathie zu empfinden, Werte zu haben, Moral zu entwickeln. Und das versuche ich rauszustellen und das schien die irgendwie... ja, bewegt zu haben oder zumindest schien die was mitgenommen zu haben. Das hat mich natürlich riesig gefreut.
Ja, jetzt nochmal ganz klar für alle, die mit dem Gedanken spielen, Karte zu kaufen für deine Vorstellung. Es ist kein rein wissenschaftlicher Vortrag, es ist schon sehr unterhaltsam gestaltet.
Es wird viel gelacht. Also es gibt immer wieder die Momente, wo die Leute echt ausrasten. Das freut mich dann tierisch, wenn ich merke, da hat irgendwie ein kurzer Gag funktioniert. Ja. Aber es gibt auch echt Momente, wo du eine Nadel fallen hören könntest, weil es so leise ist. Und da merke ich dann, okay, da hören die Leute gerade was sie vorher nicht kannten. Und ich suche ja immer die neueste Wissenschaft raus. Das heißt, das ist auch die ganze Zeit ein Prozess. Es kommen immer neue Sachen rein. Das merke ich halt auch, wenn ich hier für den Podcast recherchiere. Es gibt ja immer neue Studien, es gibt immer neue Themen. Und das baue ich alles zu so einem Gesamtding zusammen, wo du nachher nach anderthalb Stunden, glaube ich, vor allem viele neue Dinge gehört hast, die du vorher noch nicht kanntest.
Ich finde ja deine Beispiele immer so herzhaft. Die Kapuzineräffchen. die dann die Gurke wieder rausschmeißen oder die Passiane.
Das ist kurz vor der Zugabe, habe ich das drin und zeige den Leuten, ey, wie musst du Geld ausgeben, um Zufriedenheit zu kaufen?
Die lachen sich doch schlapp, oder?
Da rasten die aus. Also bei dem Kapuzineräffchen, das diese Gurke schmeißt, als die Versuchsleiterin dem anderen Äffchen daneben eine süße Traube gibt, das ist Hammer.
Ja, also auch von meiner Seite nochmal die Empfehlung, Leute, geht dahin, ist sehr unterhaltsam und man kriegt aber gleichzeitig eine Menge Wissen auch untergejubelt auf die beste Art und Weise. Also Leon, mein Star. Und da in meinem Bekanntenkreis sich alle fragen, wie können wir denn da noch hin, wann bist du denn wo?
Also ich bin tatsächlich jetzt bis zum Winter in ganz Deutschland unterwegs. Die ersten beiden Termine Dortmund und Hamburg waren auch sehr schnell ausverkauft. Ich bin aber auch noch in Köln, in Düsseldorf, in Emstetten, in München, Stuttgart, Berlin, Köln, habe ich schon gesagt, glaube ich, Frankfurt, Fürth, Mönchengladbach und so weiter. Also die Tickets gibt's ja überall, wo es sowas gibt. Einfach googeln. Ich würde mich jedenfalls freuen. Achso, und das ist vielleicht noch ein Hinweis. Ich habe so eine Aktion auch auf meiner Webseite, wenn man das nicht bezahlen kann. Weil mich das ärgert, dass heute diese Funktion mit Studententickets oder sowas gar nicht mehr gibt. Warum auch immer, dann mache ich jetzt keine Prüfung irgendwie auf Sozialempfängerstatus, darum geht's gar nicht, sondern wenn man wirklich sagt, ich kann das nicht bezahlen, bin's nicht selber schuld, schickt mir eine Mail, dann lade ich euch ein.
Oh, nobel, ja.
Ja, habe ich mir abgeguckt. Ich glaube von Till Reiners und von Felix Lobrecht macht das, glaube ich, auch. Ich fand das einen guten Move.
Ja, toll. Großartig. Also, ich werde es mir bestimmt jetzt auch bald nochmal ansehen. Hammer Show. Ja, wir machen weiter mit toxischen Beziehungen, wo wir ja anscheinend einen Nerv getroffen haben. Das haben wir gar nicht gedacht, dass es Sonnenvolltreffer sein würde. Betrifft viele, viele, eben nicht nur Liebesbeziehungen, sondern Familienbeziehungen, Freundschaften, überall eben diese Abhängigkeiten, dieses Unwohlsein mit dieser Verbindung.
Das fand ich auch krass, auch wirklich in wie viele Lebensbereiche das reinzugehen scheint und auch tatsächlich, dass so viele Menschen betroffen sind und auch viele sagten, ey, das habe ich erstmal gar nicht so wahrgenommen, dass ich da vielleicht auch Teil des Ganzen bin. Und letzte Woche ist eben so viel Material schon entstanden, so viele Einsichten sind zusammengekommen, dass wir mal eben für euch einen kleinen Zusammenschnitt vorbereitet haben, um euch nochmal abzuholen, was der wissenschaftliche Stand zum Thema toxische Beziehung ist. Ganz wichtig ist noch, dass es sehr oft zu solchen ausnutzenden Verhaltensweisen kommt und das hast du eben, glaube ich, auch gesagt, ein Mangel an Empathie. Also in so zwischenmenschlichen Beziehungen sind Narzissten sehr ausbeuterisch.
Und diese Frage kommt ja immer wieder. Wie konnte ich mich in den verlieben? Wie konnte ich mich auf diese Freundschaft einlassen? Und das führt zu einer eigenen Verunsicherung. Ist meine Wahrnehmung gestört? Wo habe ich den Fehler gemacht? Naja, und da gerät man in so eine Co-Abhängigkeit, weil man denkt, mit einem selber stimmt irgendwas nicht. Aber da kann man ganz beruhigt sein. Bis hin zu Psychopathen können diese Menschen extrem verführerisch sein.
Mächtig, die ist lustig, die ist extrovertiert. Das sind vielleicht alles Punkte, von denen ich weiß, die habe ich selber in meinem eigenen Selbst noch nicht so sehr drin. Und diese Lücke, ja, dieses Minus, was ich da emotional mitbringe, das Mangelgefühl, das könnte diese andere Person vielleicht ausfüllen. Ihre Therapeutin, das finde ich schön, schreibt sie hier, hat das sehr treffend wie einen Alkoholkranken beschrieben. Man ist abhängig, weil bestimmte Grundbedürfnisse kurzfristig gestillt werden und langfristig macht es einen aber kaputt. In der toxischen Beziehung geht es immer darum, dass die Schmerzen, diese Tiefs, die man durchgeht, ja durch den anderen oder durch die Beziehung ausgelöst werden. Das heißt, der Schmerz wird durch den anderen ausgelöst und kann gleichzeitig, und das ist das Problem, nur von dieser anderen Person wieder genommen werden.
Und du bist bereit, für wenige gute Momente viele Scheißmomente zu ertragen. Wie kommt es dazu, dass man sich das nicht eingesteht? Viele, die sich dann irgendwann getrennt haben, haben ja dann später gesagt, oh Gott, das hätte ich Jahre vorher machen müssen.
Weil es unglaublich schwierig ist, sich einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat. Sobald das Ding, was du da bestellt hast, sobald die Beziehung, die du dann beendet hast, wirklich vorbei ist, sobald der Hammer gefallen ist, wird die Entscheidung plötzlich gut. Also da rechnet unser Hirn Dinge schön. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich immer klar machen muss. So schwer das ist zu entscheiden, wenn die Entscheidung gefällt ist, fühlt sich's oft viel besser an, als man sich das vorher hätte träumen können.
Es gibt hier eine Zuschrift, die ist, glaube ich, sehr exemplarisch für eine toxische Freundschaft. Ich lese mal eben vor. Ich hatte keine toxische Liebesbeziehung, sondern eine Freundschaft mit einer alten Schulfreundin, die mir gar nicht gut tat. Jedes Mal, wenn wir uns sahen, konnte sie nur über andere Leute herziehen, Aktionen unserer Mitmenschen verurteilen und unbegründete Kritik ausüben. Zu mir war sie immer nett, aber diese negative und missgönnerische Art hat mich nach jedem Treffen runtergezogen. Irgendwann so stark, dass ich mich nicht mehr mit ihr treffen wollte und die Freundschaft beenden musste. Ja, das höre ich halt auch ganz oft, ne? Dass das so einer in der Freundschaft so missgönnerisch ist und dem Leben so negativ gegenübersteht, dass der andere das dann irgendwann nicht mehr ertragen kann. Und oft versucht derjenige, der es gut meint, das so auszugleichen, dass er eher so die positiven Seiten des Lebens hervorhebt. Aber es stößt auf absolut taube Ohren und man kann sich den Mund fusselig reden. Und oft hat man das Gefühl, ich kenne das auch, dass das Gegenüber einem so die Energie entzieht, dass man nach so einem Treffen sich so ein bisschen fühlt, als hätte man eine Grippe. Kann wahrscheinlich der ein oder andere auch bestätigen. Ja, das ist ein Zeichen für eine vergiftete Beziehung.
Ich finde das krass. Ich finde das auch krass, dass du das so auch so drastisch kennst, weil da muss ich jetzt mal aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, bei einer Freundschaft finde ich es nochmal was ganz anderes als bei einer Beziehung. Also ich habe das auch, dass man manchmal so Leute hat, wo man sagt, ja, in der Jugend, da war man eng befreundet und deswegen muss man jetzt noch irgendwie da so einen Kontakt halten und vielleicht will der eine es ein bisschen mehr als der andere. Aber dass ich wirklich mit Leuten Zeit verbringen würde, die so die Energie aus mir raussaugen, wie so ein Dementor, nee, das kann ich nicht bestätigen. Wieso macht man das? Was würdest du da aus deiner Erfahrung sagen?
Es gibt Beispiel, du kommst irgendwo rein, bist begeistert, der und der hat das und das gemacht. Ah, ist das nicht toll? Es begeistert mich so, das inspiriert mich. Ich werde jetzt auch. Und dann sagt der andere, ja, der hat's gerade nötig. Ne? Ist ja klar. Da kommen so die negativen Aspekte. Und das kenne ich doch auch gar nicht mal so selten, dass ich euphorisch irgendwo reinrausche und nach 10 Minuten mir schon der Boden entzogen wird, weil dann die negative Seite des Ganzen erzählt wird.
Also kann man dann von Freundschaft sprechen? Also ist das nicht irgendwie eher so eine Art Bekanntschaft oder Beziehung? Ich meine, dass man Leute hat wie jetzt Chefs, irgendwelche Teamkollegen oder sowas, wo man sagt, boah, nee, die ziehen mir echt die Energie ab. Das glaube ich, aber dass man sagt, das ist ein Freund von mir, aber das ist etwas, was mir nicht gut tut.
Ja, es kommt immer wahrscheinlich auf die Dosis an. Ne? Also, dass du vielleicht etwas euphorischer bist als dein Freund oder in meinem Fall, ich bin ja nur sehr optimistisch und versuche so selbst nach Hirntransplantation noch eine gute Seite abzugewinnen. Das sehe ich ja auch ein, dass ich ab und zu auch mal eine realistische Stimme, sagen wir es mal, hören muss zu dem ganzen Thema. Ich sehe die Dinge gern so, wie ich sie hätte und andere sehen die Dinge gerne so, wie sie sind. Und dazwischen ist ja dann auch ein schmaler Grat, bis es zu negativ wird.
Mir kommt gerade ein Gedanke beim Thema Freundschaft und toxischer Freundschaftsbeziehung, anders als vielleicht bei einer Liebesbeziehung. Das ist doch irgendwie sehr komisch, eine Freundschaft zu beenden, also so Schluss zu machen. Weißt du, ich finde bei einer Beziehung, so unschön das ist, ist der Schritt klar und jeder kennt das. Aber bei einer Freundschaft zu sagen, ey, pass mal auf, ich mache jetzt Schluss mit dir, das ist sowas Unübliches.
Könnte demnächst nochmal ein eigenes Thema sein, Freundschaft. Folgendes Beispiel. Meistens beendet man Freundschaften ja nicht definitiv oder qua Datum.
Absolut, ja.
Sondern die verlaufen so im Sande. Irgendwann stellst du fest, dass du immer angerufen hast. Du bist immer derjenige, der angerufen hat. Du bist immer derjenige, der hingefahren ist. Und du hast dann auch mal eine Zeit lang probiert, dich nicht zu melden, um einfach mal auszuprobieren, wie lange dauert's. Oder es gibt, du hast eben von alten Freundschaften erzählt, die man von der Schule noch hat oder von der Studienzeit, von einer anderen gemeinsamen Zeit, zum Beispiel Drehzeit. Ich habe 7 Jahre Serie gedreht, da sind auch Freundschaften entstanden, die danach im Sande verlaufen sind. Jetzt, man meint es immer noch ganz gut miteinander, aber es kommt nicht zum Treffen. Und wenn du 5-mal ansetzt, 10-mal ansetzt, Mensch, da müssen wir uns treffen. Der andere sagt auch, das stimmt, zu lange nicht gesehen. Wenn es nicht dazu kommt, dann hat der eine, vielleicht sogar beide, nicht das hohe Interesse daran. Dann sind ihm andere Sachen wichtiger und das kann man ja auch akzeptieren. Also jetzt sind wir schon im reinen Bereich Freundschaft und das ist ja auch nicht toxisch. Aber da muss man eben, aber vielleicht fängt die Problemlösung da an, dass man auch in solchen Fällen sich einfach mal eingestehen muss, vielleicht auch darüber sprechen kann, dass man sagt, hör mal, machen wir uns nichts vor, wir haben uns jetzt 2 Jahre nicht gesehen, wir haben uns beide nicht bemüht oder nur ich habe mich bemüht. Lass uns das doch ganz locker weiterlaufen lassen. Wir gratulieren uns zum Geburtstag und falls wir uns mal irgendwann zufällig über den Weg laufen, wird sicher ganz nett.
Würdest du das schaffen? Ich erlebe dich auch immer als so ein Harmoniemenschen, der guckt, dass alles stimmt. Und
ja, zunehmend. Selbst ein Typ wie ich wird ja ab und zu schlauer und ich habe es jetzt mittlerweile gelernt, mich von Menschen auch zu trennen.
Ja, das hast du mal gesagt, dass es da bei dir so Freunde gibt, wo du dann einfach irgendwann gesagt hast, ey, nee, das war's jetzt, du bist nur noch Luft für mich. Aber da war auch irgendwas vorgefallen.
Ja,
so
ja,
wirklich da, zu sagen, ey, das passt hier nicht mehr.
Nee, da gab's ja ein ganz konkreten negativen Impuls. Nein, aber irgendwann muss man auch mal sagen, wir machen uns hier was vor. Das bringt nichts. Aber wir wollen ja, lass uns mal wieder auf toxische Freundschaft zurückkommen.
Ja, aber noch, ich finde das gerade so einen wertvollen Gedanken von dir, dass vielleicht hier der Hase im Pfeffer liegt, dass das Problem hier anfängt, weißt du? Weil ich glaube, dass so eine Beziehung, eine Freundschaftsbeziehung toxisch wird, dass man sagt, ey, da zieht jemand echt Energie von mir ab, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Dafür muss ja auch wieder ein Fundament gelegt werden. Und ich glaube, so in dem Moment, wo ich mir nicht eingestehe, das ist hier einseitig. Das kommt nur von mir, ich gebe, ich mache, ich tue, vom anderen kommt nichts. Ich kenne das auch so von Freunden von mir, die sagen dann, ey, wenn der ein Problem hat, bin ich immer da. Dann rufe ich den an, frage, wie geht's dir, dann höre ich zu, dann erzähle ich nichts von mir, sondern gebe einfach die Schulter. Ja. Umgekehrt, wenn es mir mal schlecht geht, kommt nichts. Ne? Oder wenn ich den dann anrufe, erzählt der wieder nur von sich, obwohl der gerade gar kein Problem hat.
Ja. Und es gibt ja Leute, die legen immer einen drauf. Du erzählst, ich muss dir was erzählen, das und das ist mir passiert. Ah, Wahnsinn. Aber pass auf, mir ist Folgendes passiert. Die versuchen dann immer einen draufzulegen.
Stimmt.
Ich würde mal sagen, über den Daumen gepeilt ist es so, wenn du dich jedes Mal nach einem Treffen schlechter fühlst als vorher, dann stimmt irgendwas nicht. Also es gibt sicher auch unter besten Freunden mal Begegnungen, wo du dich hinterher schlecht fühlst, weil der irgendwas so Negatives erlebt hat oder gerade in so einer Krise drin ist, dass du das auffangen musstest. Völlig okay, aber wenn du langfristig dich nach dem Treffen schlechter fühlst, dann überprüf das mal. Ob das noch eine richtige Freundschaft ist und B, ob dieser Mensch dir insgesamt noch gut tut oder ob man sich trennt. Man kann sich auch von Menschen trennen und es ist völlig okay. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Wenn diese Beziehung dich nicht weiterbringt, dann lass da los.
Finde ich, ist ein sehr wertvoller, aber gleichzeitig auch kein ganz einfacher Tipp. Also für mich wäre das jetzt gerade wirklich schwer vorzustellen, das durchzuziehen, das umzusetzen. Du hast gerade eben gesagt, du hast da schon Erfahrungen gemacht. Sag doch mal ganz, ganz praktisch, Atze, wie würdest du das formulieren? Ich habe jetzt einen Kumpel, von dem weiß ich ja mal seit einiger Zeit, ich ziehe da nichts mehr draus. Ich muss das irgendwie beenden. Wie mache ich das? Wie spreche ich den an? Was sage ich ganz konkret als Satz?
Ja, ist ja die Frage, ob du es im Sande verlaufen lässt oder mutiger und ich glaube für dich selber befreiender wäre auch, du rufst ihn an und sagst A, B, C, das so und so sieht zwischen uns aus. Ich würde dir dringend empfehlen, bei der nächsten Freundschaft das anders anzugehen, aber für mich war es das hier. So, und wir müssen jetzt nicht verfeindet sein, wir müssen uns das nicht krumm nehmen. Einer nimmt es wahrscheinlich dann trotzdem krumm. Aber es ist auch sehr befreiend. Das gilt nicht nur vom Materiellen sich zu befreien, sondern eben auch von Beziehungen, die dich erdrücken, zu befreien. Das tut gut, auf jeden Fall. Aber es gibt dazu ein Zitat, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Ich habe es auf jeden Fall irgendwo in einer Hirnwindung abgespeichert. Das heißt, wenn das Festhalten nicht so einfach wäre, würde uns das Loslassen leichter fallen.
Ja, das ist echt so.
Und komischerweise, wir sind ja ein Podcast, der sich mit Gefühlen beschäftigt. Es läuft immer wieder aufs Loslassen hinaus. Egal welches Ding wir angehen. Die Probleme mit den Gefühlen und die Lösung dieser Probleme laufen fast immer wieder aufs Loslassen hinaus. Warum halten wir immer fest? Warum wollen wir diese vielleicht schlechte Sicherheit nicht eintauschen gegen diese eventuell befreiende Unsicherheit?
Ich habe mal noch die ganze Sache umgedreht für dich, weil du hast gerade gesagt, okay, ich würde jetzt einen Freund anrufen und sagen, hör mal, du musst mal überlegen, wie du in Freundschaften umgehst. Ne? Wir haben jetzt das ein bisschen aus der Sicht gedreht, gerade ich bin derjenige, der weiß, der andere macht den Fehler. Jetzt mal ganz konkret ein Problem von mir. Ich bin aber tatsächlich auch in einer, Freundschaftsbeziehung würde ich schon fast nicht mehr nennen, aber in so etwas Ähnlichem und das ist für mich auch toxisch, weil ich immer wieder merke, damit fühle ich mich nicht wohl, das tut mir nicht gut. das bringt mich nicht vorwärts. Und jetzt kommt das Problem, ich fühle mich eigentlich selber schuldig. Weil ich merke, ich bin derjenige, ja, der da nicht gibt, der sich nicht meldet, ne, der irgendwie auf Anfragen zu einer Verabredung viel zu spät reagiert. So, und was mache ich jetzt? Die Ehrlichkeit aufzubringen, die Person anzurufen und zu sagen, ey, pass mal auf, ich kann dir gar keinen Vorwurf machen. Weil eigentlich habe ich nur irgendwie keinen Bock. Das passt hier nicht, ich weiß es nicht. Ich kriege das nicht hin.
Ja, aber das wäre doch ehrlich hin zu sagen, ich weiß nicht, warum so ist, aber anscheinend ist der ja tatsächlich vieles andere wichtiger als das. Und das kann man doch mal eingestehen, dass man sagt, ich finde dich nett, ich möchte eigentlich auch mit dir befreundet sein, aber anscheinend ist mir vieles andere wichtiger. Ich will einfach mal ehrlich zu dir sein, das ist keine Freundschaft.
Ich weiß, dass das der bessere Weg wäre und so wie du es gerade formulierst, finde ich, hört sich's auch total befreiend, loslassend, gesund an, aber irgendwie denke ich, ey, ich schaff das nicht und ich mache mir dann auch selber was vor, dass ich dann so denke bei so einem Treffen, ach, es war jetzt doch mal wieder ganz nett und dann mache ich auch oft den Fehler, dass ich dann doch nochmal kurz schreibe und so denke, ach hier, ne, weiß ich nicht, die Person wohnt auch weiter weg, das heißt, man kann sie jetzt nicht so einfach treffen, so dass man dann so diese Unverbindlichkeiten aufbaut, lass uns doch nochmal, ne, und demnächst müssen wir aber mal wieder.
Ja,
ich weiß genau, ich lüge gerade.
Immer der Volksmund.
Ich weiß das genau.
Leon, immer der Volksmund, aus den Augen, aus dem Sinn. Genau so ist es doch.
Und ich krieg's, aber ich würde mir im Leben nicht zutrauen, das zu sagen, was du gerade gesagt hast. Ist schon eine große Stärke, glaube ich, wenn man das so schafft, wie du das gerade beschreibst.
Ja, auf der anderen Seite kann es ja auch Beziehungen geben, wo beide damit einverstanden sind. Du hast in der letzten Folge den Kameramann zitiert, der sagt, ich bin Nassrasierer, ich muss mir morgens immer ins Gesicht schauen können. Winnie von Wilmsdorf. Ich darf den Namen sagen, weil er mich, nachdem wir das hier zitiert haben, nochmal angerufen hat. Wir mögen uns so sehr, aber wir haben uns schon Jahre nicht mehr gesehen. Und wir waren zusammen in Ghana, haben im tiefsten Busch vor Lehmhütten mit einem Gin Tonic gesessen. Und das war immer toll. Immer wenn wir miteinander beruflich zu tun haben, ist das großartig. Aber ansonsten treffen wir uns kaum, obwohl wir uns so sympathisch sind. Kann man doch auch akzeptieren.
Total. Nee, glaube ich auch. Ich glaube, wenn man sagen kann, dass man sich nicht trifft, ist das eine. Aber wenn ich merke, ey, mir tut diese Beziehung nicht gut, mich nervt das, wenn mich die Person anschreibt und eigentlich will ich es nicht, dann ist es ja was anderes. Und da dann so diese Stärke aufzubringen, die du gerade skizziert hast, ich traue es mir nicht zu, muss ich ganz klar sagen. Also ich würde es nicht schaffen. Ich hätte dann Angst, die andere Person zu verletzen. Und ich weiß, gerade als Psychologe setzt man sich ja genau mit solchen schwelenden Konflikten und unausgefochtenen Kämpfen in einem selbst auseinander. Ich weiß, dass das gut wäre und dass das richtig wäre, aber ich schaffe das nicht. Muss ich ganz klar sagen, Schwäche.
Ich stelle mir gerade vor, wie du jetzt einen alten Freund anrufst und einfach so probeweise mit dem Schluss machst. Nein, es hat keinen Sinn. Ja, sicher haben wir uns gestern noch getroffen. Nein, aber Schluss hier. Atze hat gesagt, ich muss das klären.
Nee, mach ich nicht. Ich werde es nicht übers Herz bringen. Ich glaube, dann bin ich wirklich eher so dieser im Sande zerlaufen lassen Typ und so zu versuchen, dass man sich dann nochmal seltener meldet. Keine Ahnung.
Ja, aber ist doch auch okay. Du musst es doch eigentlich nur für dich selbst klar haben.
Ja.
Wie gesagt, es gibt ja eben auch Menschen, die kann man weiterhin toll finden und nett finden. Und trotzdem denkt man, naja, ich rufe jetzt erstmal nicht mehr an. Völlig okay. Da kommen wir jetzt kommen wir darüber schon automatisch bei dem, was ich gerade sagen will, zu toxischen Familienbeziehungen.
Ja, das ist ja oft so. Lass mal noch eine Schippe drauflegen. Da ist ja mit dem Schluss machen nochmal was ganz anderes. Kannst du ja nicht sagen, Mama, ich mach Schluss.
Nee, oder zu Geschwistern. Man fühlt sich dem sehr verpflichtet. Selbst wenn du nichts mehr damit am Hut hast, fühlst du dich doch deinem Bruder und deiner Schwester ein Leben lang verpflichtet. Und es heißt ja auch immer, Blut ist dicker als Wasser. Das ist Familie, das ist schließlich meine Familie. Das geht aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Wir alle wissen, gerade in Familien gibt es doch die vergiftetsten Beziehungen überhaupt. Wer hat was gesagt? Jetzt Weihnachten liegt noch nicht so lange hinter uns. Wenn da Familien zusammensitzen, es kommt ja zu unglaublichen Machtdemonstrationen. Ja, wer steht wem näher? Wer hat für wen was mitgebracht? Wer hat wen wie oft im Jahr angerufen? Wahnsinn. Ja, gerade so in Freundschaften. Mir fällt gerade noch ein Beispiel ein. Und zwar, das sind zwei bekannte Frauen von mir, die ich beide ganz gut kenne. Die hatten bestimmt 10 Jahre lang sowas wie BFF, Best Friends Forever. Nein, die und die eine war immer der Star in dieser Freundschaft und so, hallo, hier bin ich. Und die andere war vielleicht sogar die hübschere und die mitfühlendere, die empathischere. Aber die hat sich immer so ein bisschen untergeordnet, war aber immer verfügbar und so konnte der Star in dieser Freundschaft immer vorangehen und auch gut zu der anderen sein. So, weil dieses Verhältnis so klar war. Jetzt hat die Nummer zwei aber selber ihr Glück gefunden und hat einen tollen Kerl kennengelernt und lebt mit dem zusammen. Und jetzt hat sich deren ganze Freundschaftsarchitektur verändert, weil die Narzisstin, die die andere nur mehr oder weniger dazu gebraucht hat, um selber zu glänzen, ist natürlich überhaupt nicht damit einverstanden, dass die andere plötzlich glücklich ist, dass sie eine eigene Beziehung hat, dass sie nicht mehr so viel Zeit hat. Und daran ist diese Freundschaft aber wirklich auf den Punkt zerbrochen. Wahnsinn. Und daran konntest du jetzt im Rückspiegel betrachtet sehen, dass diese Beziehung eigentlich 10 Jahre schon toxisch war.
Krass.
Es hat nur, also in dieser Abhängigkeit hat das gut funktioniert und ist nicht so aufgefallen. Das ist so ein lupenreines Beispiel dafür. Und die Nummer eins entpuppt sich halt als wirklich große narzisstische Störung. Auch nicht zu therapieren, nichts zu machen.
Ich habe dir ja schon öfter erzählt, dass ich bei dieser EOS-Klinik in Münster hospitieren war. Ne? Also eine Klinik, die wirklich auf psychische Störungen spezialisiert ist, wo man Einzelbetreuung jeden Tag auch bekommt. Und dort habe ich viel mit dem Chefarzt zusammengearbeitet, Markus Pawelczyk. Und der hat, ich weiß nicht, wie viele tausende Patienten schon
in seiner Zeit behandelt. Von dem bist du ja sehr angetan, ja.
Ja, von dem bin ich fachlich sehr angetan, weil der immer Sachen raushaut, wo du so denkst, hoppla, da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Und einfach, weil er diesen großen praktischen Erfahrungsschatz mit sich rumträgt. Ja. Und der erzählte mir dann einmal, dass man sich klar machen muss, dass wenn Menschen nach einer Therapie, also nachdem die quasi eine Depression zum Beispiel haben behandeln lassen, zurück in ihr Familienumfeld kommen, zurück zu ihrem Partner, in die Beziehung gehen, dass es dann ganz oft so ist, dass plötzlich ein unglaubliches Spannungsfeld entsteht, weil die Person, die vorher gebrechlich war, die vielleicht Hilfe brauchte, der es nicht gut ging, ne, wo auch so ein klares Machtverhältnis und so ein klares Fürsorgeverhältnis bestand, die hat vielleicht plötzlich neue Energie gewonnen, die strahlt jetzt wieder selber, die kommt alleine klar und das kann für eine Beziehung auch eine ziemlich krasse, ziemlich neue Herausforderung sein und das finde ich spannend und das beachten die natürlich in einer guten Therapie, um das Umfeld direkt mit einzubeziehen, deswegen möchte ich hier alle, die Probleme haben, nochmal dazu auffordern, sich in Therapien zu begeben, Profis beachten sowas, aber ich fand es spannend, sich das nochmal so vor Augen zu führen, ne?
Dass
das
auch echt ein Thema sein sehr kann. Interessanter Aspekt, finde ich, weil wenn der eine definitiv das Opfer ist, also meinetwegen krank, offensichtlich krank, egal ob psychisch oder physisch, dann ist die Rollenverteilung so klar.
Komplett.
Der eine kümmert sich, ist ja eben auch oft so bei narzisstischen Störungen, dass sie offensichtlich sehr hilfsbereit sind. Aber es geht auch wirklich darum, dass der andere unter einem steht, dass man dem helfen kann. Wenn der geheilt ist und zurückkehrt in das Umfeld, dann ist er eben nicht mehr so hilfsbedürftig und das zerstört viele Strukturen in der Freundschaft.
Lass uns mal noch einen drauflegen. Freundschaft, toxische Freundschaft, finde ich, da hast du gerade eigentlich schon gesagt, was der richtige Weg ist, ist die Ehrlichkeit zu finden und Schluss zu machen, auch wenn man das beim Thema Freundschaft vielleicht oft nicht denkt oder es zumindest so im Sande verlaufen zu lassen, dass alle das Gesicht wahren können. Aber was ist in Familie, in familiären Beziehungen? Wir haben ja eben schon mal kurz darüber gesprochen. Ne?
Ja.
Also toxische Beziehungen in der Familie und da hat uns eine Zuschrift erreicht von einer Hörerin, die ich immer kurz vorlesen möchte, weil ich die auch wieder so ein bisschen beispielhaft fand für viele Zuschriften, die so in diese Richtung gingen. Und zwar hat die Frau geschrieben, mein Vater ist sehr wahrscheinlich extrem narzisstisch veranlagt. Hier haben wir es wieder, Narzissmus hatten wir letzte Woche auch ganz oft. So, und jetzt schreibt sie weiter, es wurde nie etwas diagnostiziert bei ihm, weil er selbst es natürlich niemals einsehen würde, krank zu sein. Da bin ich jetzt jedoch selber ziemlich sicher, dass das der Fall sein muss. So, und jetzt schreibt sie, meine Eltern haben sich vor 4 Jahren getrennt und das war schrecklich für alle Beteiligten. Seitdem terrorisiert er auf psychische Art immer wieder in Schüben. Es gibt gute sowie auch schlechte Zeiten. Er trinkt sehr viel, was viele Dinge dann auch auslöst. Und meine Geschwister haben sich komplett von ihm abgesondert. Gerade meine kleine Schwester leidet darunter. Ich selbst kann mit der ganzen Situation relativ gut umgehen, da ich eine starke Persönlichkeit habe. Jedoch frage ich mich manchmal, wieso ich mir das antue.
Ja.
Ich bin mir sicher, dass es nicht aus Liebe zu ihm ist. Es ist eher das Gefühl von Verantwortung, nach ihm schauen zu müssen, dass es ihm gut geht und zu versuchen, ihm zu helfen.
Ja, das ist ja der Klassiker, dass man sich verantwortlich fühlt.
Wie war das denn bei dir und deinen Eltern? Die sind ja dann auch irgendwann alt geworden. Meine Eltern sind jetzt gerade so um das Rentenalter herum, da ist Pflege und sowas noch keine Frage, aber wie war das bei dir, wenn die Eltern richtig alt werden, wenn man merkt, die brauchen Hilfe?
Ach ja, man kümmert sich natürlich, ist ja klar, alles was notwendig ist. Man muss natürlich aufpassen, dass man selber nicht auf der Strecke bleibt. Meine Eltern sind zusammen glücklich alt geworden, bis zum Tod meines Vaters, der war 87. Brauchten die keine Hilfe von außerhalb. So die, sagen wir mal, die letzten zwei Jahre habe ich dann schon gesehen, dass da Essen auf Rädern kommt und so. Sie waren erst total dagegen, weil wenn Eltern älter werden, wollen sie natürlich auch nicht einsehen, dass jetzt mal gut ist mit Autofahren oder dass man eventuell doch nicht mehr jeden Tag selber kochen kann. Aber das haben sie dann irgendwann auch angenommen. So, dann starb mein Vater, dann wurde meine Mutter dement. Und dann wurde eine häusliche Hilfskraft organisiert. Das waren zwei Pflegerinnen, die sich abwechselten. Bis zum Moment, wo es dann zu Hause auch nicht mehr ging. Und dann wurde meine Mutter in einem Pflegeheim untergebracht. Einen sehr netten Pflegeheim. Das mochte sie sogar, das, was sie dann noch mitgekriegt hat. Aber natürlich kümmert man sich. Da fühlte ich mich verpflichtet, aber ich hatte eben auch eine ganz gute Beziehung zu denen.
Also es war bei euch jetzt überhaupt nicht toxisch?
Und es war, nein, Weise. Es war nicht toxisch. Es war richtig herzlich und auf Augenhöhe. Und das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal gar nicht oft genug angesprochen, diese Augenhöhe. Das gilt für Freundschaft, das gilt für die Liebe, das gilt für Familien. Wenn du das Gefühl hast, das findet hier nicht auf Augenhöhe statt, dann ist die Beziehung unrund und dann wird sie auf Dauer holprig laufen. Das kann nicht gehen, das ist schon fast Physik.
Ich finde das auch hier an dem Beispiel von unserer Hörerin nochmal ganz gut, dass sie halt sagt, vor allem die kleine Schwester leidet darunter und die haben alle komplett abgebrochen, aber sie fühlt sich so stark, dass sie das durchstehen kann.
Das hört man ja auch immer wieder.
Genau, das Augenhöhe herstellen zu können.
Ja. Aber das hört man ja auch immer wieder, dass einer sich verantwortlich fühlt. Sie beschreibt sich ja gerade als sehr resilient und eben auch stark in ihrer Persönlichkeit. Naja, vielleicht möchte sie sich das damit ja auch beweisen. Sie schreibt ja, das ist nicht immer ganz einfach mit ihrem Vater. Ich weiß gar nicht, ob der ist ja nicht therapierbar anscheinend. Wenn er gar nicht einsieht, dass er so ist, dann, und das ist ja das eben das Schlimme bei der narzisstischen Störung, dass sie fast nie therapierbar ist.
Wir müssen aber auch nochmal kurz ganz wichtig sagen, wir werfen hier mit dem Begriff narzisstische Störung die ganze Zeit so ein bisschen inflationär um uns. Ne? Nicht jeder Mensch, der narzisstische Züge hat, ist unbedingt narzisstisch gestört.
Ja, vielleicht, genau, da hast du recht. Vielleicht müssen wir nochmal eine Definition vornehmen. Einen gewissen Narzissmus hat jeder in sich und ist auch wichtig. Und dazu kann man auch stehen, weil wer sich nicht selbst liebt, kann auch nicht andere lieben. Aber bei narzisstischer Störung geht es eben um eine Übersteigerung.
Eine massive Übersteigerung, so dass du wirklich sagen würdest, das ist jetzt nicht mehr der Chef, der sich für den Besten hält. Oder das ist hier mein Mann, der gerne mal sich selber auf die Schulter klopft, sondern wirklich, dass es schon in diesen pathologischen, in diesen krankhaften Bereich reingeht. Genau, wir haben ja in der letzten Folge auch mal die Kriterien klar benannt. Und auch noch eine Sache, die mir wichtig ist, wer jetzt da draußen das Gefühl hat, hör mal, ich neige vielleicht dazu oder ich kenne auch jemanden, der das hat. Du sagst immer, das ist nicht therapierbar. Aber ganz vorsichtig, mit psychischen Störungen ist es so, dass du eigentlich durch eine Therapie zumindest immer Besserungen herstellen kannst, ne? Ob das komplett loswerden kannst, ob du deine Persönlichkeit wirklich auf den Kopf bringst. Das sei mal noch das eine, aber sei es ein Umgang damit zu lernen, wie das funktioniert, sei es vielleicht auch als Betroffener, der sich Hilfe holt, wie man besser an diese Person rankommt, sie handeln kann. Das sind eben Punkte, wo ich immer dazu raten würde, die Profis hinzuzuziehen. Ne? Denn irgendwie, dass die Situation hoffnungslos ist, das akzeptiere ich eigentlich nie. Nochmal hier aber kurz zu der Frau
zurück, die uns geschrieben hat. Ja, ich hatte auch auf Widerspruch von deiner Seite gewartet.
Hier war
aber ich will es ja auch. Nein, man muss es ja auch drastisch manchmal ausdrücken. Und bei einer narzisstischen Störung ist ja eben wahrscheinlich auch Kern, deshalb spricht man auch von Störung, ein Mangel an Empathie. Und deshalb ist es ja oft, ja, sagen wir mal, schwer therapierbar. Wenn jemand einen Mangel an Empathie hat, dann kann er gar nicht anders auf bestimmte Situationen reagieren. Es ist ihm nicht
jemand
gegeben,
nicht
wie man
einsieht,
so schön
dass
sagt.
Er krank ist, wenn jemand nicht geheilt werden möchte, also gar nicht auf die Idee kommt, dass er da was tun sollte, dann wird's immer schwieriger. Ne?
Ja, das er sieht klar, es einfach nicht. Ich weiß nicht, Empathielosigkeit ist sicher auch nochmal ein Thema, aber wenn doch jemand das gar nicht so sieht. Es gibt ja Leute, die sind empathielos, wissen das von sich und sagen, ich kann dir an der Stelle nicht helfen, weil ich fühle da nichts. Das ist ja völlig okay, dann wissen sie es eben. Man spricht ja dann auch oft von, er ist ein technokratischer Typ oder zu mathematisch. Ja, der weiß gar nicht, worum es geht. Das sind Leute, die hauen die härtesten Sachen raus, wo du sagst, ey, das kannst du doch jetzt nicht sagen, um Himmels Willen. Und er sagt, wieso, stimmt doch. Ja, aber das kann man doch jetzt nicht so anbringen. Doch. Manchmal muss man dann schon lachen.
Ich merke, du hast Erfahrung. Ja, total. Ja, nee, aber nochmal zurück zu der Hörerin, die sagt ja hier, das finde ich ist ein wichtiger Punkt, ne? Ich frage mich, warum ich mir das antue und ich bin mir sicher, dass ich ihm nicht aus Liebe helfe, sondern eher aus so einem Verantwortungsgefühl heraus. Und ich finde, das ist, wenn es um das Thema toxische Beziehung in Familie geht, ein ganz zentraler Punkt. Warum mache ich das hier eigentlich? Warum fahre ich noch zu meinen Eltern, wenn mein Vater mich immer nur anraunzt? Warum helfe ich meiner Tochter, wenn sie doch irgendwie sich nicht helfen lassen will, scheinbar, wenn sie mit dem bekloppten Typ zusammenbleiben möchte? Warum kann ich mich mit meinem Bruder nicht austauschen, ohne dass es immer darum geht, wer, ich weiß nicht, wer das Erbe der Eltern bekommt? Irgendwie sowas. Also diese toxische Seite.
Ja, das ist mir schon zu, wäre mir schon zu groß in der Frage, wer das Erbe
bekommt. Mal kleiner?
Immer wirst du nur gelobt von meinen Eltern. Alles für meine Eltern. Das hörst du ja so oft, dass der Bruder, der sich gar nicht kümmert, wenn der dann da ist, dann heißt unser Alexander, das ist der Beste. Und und du fühlst dich da zurückgesetzt. Das ist ganz komisch, so Familienbeziehungen, die sind ja natürlich klar über Jahrzehnte so gewachsen, teilweise auch schuldbeladen. Das ist Wahnsinn. Du hörst ja auch oft so Sachen wie, wir haben mal wieder Familientreffen oder Geburtstag meines Vaters, Geburtstag meiner Mutter. Ich könnte kotzen, wenn ich dran denke, aber ich muss ja hin.
Ich hätte mal einen Vorschlag, vielleicht als einen Ansatz, ob der immer greift, sei dahingestellt. Ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass eine Beziehung in der Familie zwar natürlich durch das dicke Blut eingeleitet wurde, man ist irgendwie miteinander verwandt, aber dass man sie trotzdem so betrachten sollte wie jede andere menschliche, zwischenmenschliche Beziehung auch. Nämlich etwas, das formbar ist, das gepflegt werden muss, das aufgebaut werden muss, aber das eben natürlich auch durch das Formbare verändert werden kann. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier an der Stelle uns vor Augen führen wollen, dass man vielleicht seinen Vater, seinen Bruder, seine Tochter oder sowas genauso lieben können möchte wie jetzt einen Partner, ne, in einer romantischen Beziehung, natürlich ohne den Sex, aber eben doch auf so eine Art und Weise, die sehr, sehr innig sein kann, dann muss auch klar sein, dass man theoretisch Schluss machen können muss. Also die Frau, die uns hier schreibt, müsste zu ihrem Vater gehen können und sagen können, pass mal auf, so, ich habe eine Verantwortung gegenüber dir als Tochter, aber das, wie du mit mir umgehst, ist untragbar. Ich werde mich auch nicht mehr um dich kümmern. Ich finde, das Recht muss einem zustehen. Ja. Da gibt es Momente, wo einfach ein Bogen überspannt ist, wo das zu toxisch wird. Bevor dieser Moment aber erreicht ist, sich, glaube ich, klar zu machen, ja, wir sind familiär verbunden, aber es gäbe da am Ende die Notausfahrt zu sagen, ich ziehe die Reißleine, das war's. Ich glaube, das könnte dazu führen, dass man versucht, dieser Beziehung konstruktiver zu begegnen.
Sie dass kriegt ja auch mehr ganz Tiefe Stellen, dadurch, dass was auf dem Spiel steht.
Genau, und auch, dass man sich an ganz vielen Stellen mal klar macht, ey, zu einer Beziehung gehören immer zwei. So dieser Eindruck, ich weiß das ganz genau, ich rufe meine Mutter an und ich weiß, dass sie sich riesig freut und die hat damals auch immer mit ihrer Mutter oft telefoniert und da war auch gerne mal so das Thema, wer ruft jetzt wen an, weißt du? Also wer meldet sich und wo dauert es jetzt wieder zu lange?
Ja.
Und ich habe mich da mit meiner Mutter echt gut drauf verständigt, dass man sagt, ey, zu melden gehören immer zwei und dann ruft man sich einfach gegenseitig an und dann wird es bei uns, ist das gar nicht so das Ding. Ne? Also es kommt gar nicht so zu einem Konflikt an der Stelle, weil einfach klar ist, jeder kann sich beim anderen melden und so hat auch jeder die geteilte Verantwortung. Man hat einfach mal drüber gesprochen und plötzlich wird klar, dass das in beide Richtungen geht.
Ja, ich möchte ja nicht mal von Teilen sprechen, weil wenn der eine eben mehr Bock hat, öfter anzurufen und der andere Bock drauf hat, angerufen zu werden, ist doch völlig okay. Ich beende solche Telefonate oft mit dem Satz, ach, wir rufen uns wieder an, wer zuerst dran denkt, hat gewonnen. Und das ist für beide Seiten meistens völlig okay. Ja.
Und auch schöner. Ich finde, wenn man anruft, eben weil man dran denkt, ne, hat man gewonnen und dann hat man doch eigentlich was Gutes gemacht, als wenn das nach so einem Ritual folgt. So,
genau.
Die Mutter muss jeden Sonntag
positiv, die Oma anrufen. Das Positivieren sozusagen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn einer achtmal anruft, der andere zweimal, immerhin. Aber wenn einer nullmal anruft und der andere zehnmal, dann wird es so ein bisschen unrund. Ne, man muss jetzt keine Strichliste führen, meine ich.
Ich wollte ja noch einen Punkt reinbringen, den ich interessant finde, wenn es um Freundschaft geht. Das wird jetzt zu so einem kleinen Dreieck. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das auch erlebst, aber was ich auch an mir selber immer wieder erschrocken feststelle, wir Freunde wissen es ja immer besser. Also ich beobachte Beziehungen bei meinen besten Freunden, bei irgendwelchen anderen Leuten, die mir nahestehen und merke sofort, nee, die passt nicht zu dem. Ne? Ja, oder warum ist er denn mit der jetzt zusammen? Oder
genau,
die sollte sofort diesen schrecklichen Typ abschießen.
Man ist ja immer schlauer als bei sich selbst, stimmt's?
Total. Und da lese ich dir nochmal kurz was vor, was uns erreicht hat.
Ja.
Eine sehr gute Freundin von mir führt seit über einem Jahr eine Beziehung, von der viele ihrer Mitmenschen, inklusive mir, der Meinung sind, dass sie ihr nicht gut tut und sie sich dringend von ihrem Partner trennen sollte. Ja, Ein großes Problem in dieser Beziehung stellt meiner Ansicht nach die unterschiedliche kulturelle Herkunft dar und so weiter. Ne? Ja. Aus meiner Sicht existiert diese Beziehung nur aufgrund der Angst des Alleinseins und Angst vor Liebesentzug und so weiter und so weiter und so weiter. So. Und ich habe dann in der New York Times von einer Autorin ein großartiges Statement zu diesem Thema gelesen, und zwar: Deine Freunde brauchen deine Freundschaft mehr als deine Meinung. Und da habe ich gedacht, shit, das ist es. Ja. Ne? Wie oft denke ich, ey, ich weiß es doch jetzt wieder besser, warum sollte hier mein bester Kumpel mit seiner schrecklichen Freundin Schluss machen? Die ist doch unerträglich. Ne? Und in Wirklichkeit ist das doch überhaupt nicht mein Ding. Und die Autorin sagt dann, fand ich einfach schön, was mache ich jetzt? Das ist so die erste Frage, die man sich dann stellt. Wie hole ich meinen Freund aus dieser Mangel da raus, aus dieser schrecklichen Terrorherrschaft?
Ja.
Und die Antwort ist, sagt sie dann, das ist überhaupt nicht das, worum es geht. Denn meistens kann man gar nichts im Leben einer anderen Person so sehr beeinflussen. Jetzt mal irgendwie kriminelles Verhalten ausgenommen, darum sollte man sich kümmern. Aber den Rest, den sollte man gar nicht versuchen anzugehen. Denn jeder ist natürlich verantwortlich für seine eigenen Entscheidungen und auch für seine eigene Existenz. Und so dieser Wunsch danach, geliebt zu werden in so einer Freundschaft, wo ich auch oft merke, ey, da bin ich dann vielleicht auch eifersüchtig auf die Freundin meiner besten Freunde, weil die plötzlich mit der viel Zeit verbringen und nicht mehr so viel Zeit für mich haben. Ne? Und die am Wochenende, die dann überall mitnehmen, wo ich denke, ey, das war doch hier früher so ein Jungsding und da konnten wir offen reden, jetzt sitzt hier eine Frau mit dabei. Was völlig okay ist, aber ich glaube, wo man sich auch klar machen muss, dass das deswegen nicht heißen darf, dass ich die Beziehung der anderen Person so krass hinterfrage. Weißt du? Und diese Autorin, das fand ich dann noch so ein super Satz, die sagt dann, erstens weiß man gar nicht genau, was die andere Person in dieser Beziehung sucht, was möchte mein bester Freund aus dieser Beziehung ziehen, und sie sagt dann, einige meiner schlimmsten Beziehungen waren die besten Katalysatoren für mein Wachstum. Also hat mich am meisten nach vorne gebracht. Und da denke ich so, ey, da ist auch ganz viel drin. Ne? Oft suchen sich Leute vielleicht auch toxische Beziehungen. Wir haben ja schon über diesen Mangel gesprochen. Was fehlt mir selbst? Und können dann daran extrem wachsen. Also vielleicht kann man an der Stelle auch mal sagen, eine toxische Beziehung muss nicht immer etwas sein, wo man pauschal sagt, das ist einfach grundsätzlich eine Katastrophe im Leben, sondern es kann auch etwas sein, wenn man wieder rauskommt, klar, wo man am Ende besser dasteht.
Ja, solange du das noch in der Hand hast und das überblickst, ist ja alles in Ordnung. Gibt's ja. Man hat ja Freunde oder Bekannte, je nachdem, wie man Freundschaft definiert, wo man selbst zu anderen sagt, ja, ich weiß ja nicht alle Tassen im Schrank, aber wir haben immer so viel Spaß zusammen, wenn wir dann zusammen sind, ist doch völlig okay. Ne? Und der ist halt so übersteigert. In der Serie Friends ist doch der Womanizer. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Name ist. Scheiße, so oft habe ich Friends auch nicht gesehen. Aber alle in dieser Clique wissen, er trägt immer zu dick auf, er geht immer zu hoch an, er ist zu besserwisserisch, aber die können drüber schmunzeln. Und insofern passt er da auch rein. Alles in Ordnung, solange das alles mit einer gewissen Augenhöhe stattfindet.
Ja, total.
Ja.
Nochmal ein ganz anderes Thema, was mit, glaube ich, dem Maximum an toxischer Beziehung zu tun hat, wo uns leider auch Leute zugeschrieben haben, wobei ich leider hier in Anführungsstrichen meine, denn ich bin froh, dass die Leute hier
sie liebten sich äußern. Und sie schlugen sich.
Gewalt. Also eine Hörerin hat uns hier geschrieben, seit 4 Jahren sind wir nur zusammen, zu Beginn war alles noch entspannt, dann folgten Wutausbrüche. Er explodierte förmlich und es war, als würde ein Schatten über seine Augen ziehen in dem Moment. Bis dahin war es noch okay für mich, wir überlegten tatsächlich gemeinsam, was wir machen können. So wollten wir jeden Sonntag die letzte Woche Revue passieren lassen, nicht nur positiv, sondern auch negativ, sodass er einen Ort hatte, an dem er ansprechen konnte, was ihm nicht gefiel und so weiter. Klappte ein halbes Jahr gut, dann wurde es schlimmer. Es waren immer nur vermeintliche Kleinigkeiten. Das erste Mal, wo er grenzüberschreitend wurde, war, als ich mit meinem Finger auf ihn zeigte im Streit. Er nahm meine Hand feste in seine, drückte zu und meinte, lass das sein oder ich breche dir deinen Finger. Das war ein Schock, doch ich dachte, kann ja mal passieren. Ein zweites Mal, als er explodierte, war, als ich im Streit begann, meine Sachen zu packen. Ich weiß, er hasst Verlustängste. Ja. Er wollte, dass ich aufhöre, das tat ich aber nicht. Dann schubste er mich aufs Bett, lag über mir und drückte mich fest runter und schrie mich an. In der Situation behielt ich einen kühlen Kopf und fragte direkt heraus, was hier gerade passiert. Schon wieder war da dieser Schatten in seinen Augen. Er war perplex und hielt inne, aber einmal schubste er mich wieder. Langsam begann ich zu denken, dass ich es nicht anders verdient hätte. Kurz zu meiner Vergangenheit, und jetzt muss ich einschieben, jetzt wirklich krass. Ich wurde mit 13 Jahren von meinem Onkel vergewaltigt und mit 15 Jahren ein halbes Jahr lang immer wieder von meinem älteren Bruder. Da lag es für mich nahe, dass Männer einfach nicht gut zu mir sein können. Ich habe es ja nicht anders verdient. Er weiß um meine Vergangenheit und ich teilte ihm mit, dass ich denke, dass ich es ja sowieso nicht anders verdient habe. Das hat ihn berührt, ich blieb bei ihm. Wir wissen leider nicht, wie die Geschichte weiterging, aber erstmal vielen, vielen Dank dafür, dass uns auch sowas mitgeteilt wird, weil ich glaube, da steckt ganz viel drin, was viele Leute umtreibt und was, glaube ich, auch viel mehr Leute betrifft, als man auf den ersten Blick denkt, wenn man mit sowas nichts zu tun hat. Denn die Zahlen, die es zum Thema häusliche Gewalt gibt, sind ja erschreckend. Jede vierte Frau erlebt das einmal im Laufe ihres Lebens. Es sind vor allem Frauen, aber es gibt zunehmend auch Männer, zumindest werden die Zahlen höher.
Ja.
Wobei der Anteil im Vergleich zu den Frauen immer noch extrem gering ist.
Ja, ja. Wir können ja sicher, weil wir keine Experten dafür sind, für häusliche Gewalt, können wir sicher nicht so umfassend antworten. Aber auffällig ist ja schon, dass es viele Opfer, eben so wie in diesem Fall, als wurde ja mit 13-jährig schon Opfer, sich instinktiv einen Partner suchen, in dem das auch drin ist. Es gibt zu diesem Thema einen ganz tollen Fernsehfilm, den findet ihr mit Sicherheit in Mediatheken, aber auch auf YouTube. Den hat sogar ein Freund von mir geschrieben. Und zwar ist das ein ARD-Film, Kehrtwende heißt der, mit Dietmar Bär. Und der Freund, der das geschrieben hat, hat speziell diesen Fall von häuslicher Gewalt nicht im Assi-Milieu stattfinden lassen, sondern der Täter, in dem Fall dargestellt, wunderbar dargestellt von Dietmar Bär, ist Oberstudienrat. Und ja, es kommt zu Hause immer wieder an den Punkt, wo er seine Frau schlägt. Die Kinder müssen teilweise zusehen. Und die Frau entschuldigt sich hinterher immer. Es tut mir leid, dass ich dich wieder an diesen Punkt gebracht habe. Da läuft es dir eiskalt den Rücken runter. Ich habe diesen Film gesehen, der hat auch alle möglichen Preise gewonnen. Wie gesagt, nochmal darauf hingewiesen, dass man sich den ja eben nochmal ansehen sollte. Dann habe ich Johannes Rotter, mit dem ich lange zusammen gedreht habe und wir sind bis heute sehr eng befreundet. Der ist übrigens auch ein ganz großer Freund dieses Podcasts. Schlauer Kerl.
Was macht der?
Der ist Drehbuchautor. Der ist auch Schauspieler, aber in der Hauptsache ist er Drehbuchautor. Gelernter Opernregisseur, das hat er, glaube ich, studiert, Opernregie. Aber einer der inspirierendsten, nettesten und schlausten Menschen, die ich kenne. Und da habe ich ihn gefragt, sag mal, wie konntest du so gut über dieses Thema schreiben, häusliche Gewalt? Ja, sagt er, Atze, was meinst du denn wohl? Wahnsinn, schaut euch diesen Film an. Da wird so vieles wieder klar. Naja, dann ist
das
es...
Das ist das Perfide, ne? Ich glaube, da ist auch wirklich nochmal das Toxische ganz... Also da ist es wirklich auch was... Ist jetzt was ganz anderes als irgendwie eine Freundschaft, die nicht läuft oder eine Beziehung, wo man irgendwie denkt,
hier gibt mir nicht so viel. Und trotzdem gehen alle immer wieder zurück und hoffen, dass es besser wird.
Und trotzdem dann, gehen die Leute zurück und das ist ist echt das Giftige.
Und wer einmal schlägt, das kann man, glaube ich, wirklich als Faustformel sagen, in dem Fall natürlich wörtlich, wer einmal schlägt, der macht es wahrscheinlich immer wieder, weil da ist eine Grenze überschritten. Da kann man eigentlich nur gehen, aber man sagt dazu leicht, diese Verpflichtung, die Kinder sind vielleicht noch klein, man ist finanziell abhängig. Viele Frauen, die ein oder mehr Kinder haben, stürzen nach einer Trennung ja wirklich in Hartz IV. Also da gibt es halt so viel Abhängigkeiten, dass man gar nicht einfach so sagen kann, zieh den Schlussstrich. Aber such dir Hilfe, auf jeden Fall, das kann man schon mal sagen, ohne Spezialist zu sein. Sucht euch Hilfe von Spezialisten, ja.
Ich habe mit den Spezialisten extra mal gesprochen, weil ich dachte, das wäre interessant, wenn wir dazu was an die Hand geben können. Und was ich hochspannend fand, wenn man kurz auch nur googelt, stößt man sofort auf eine Initiative der Bundesregierung, wo halt eben es heißt, wer schlägt, geht. Du hast ja gerade gesagt, ne, ich muss gehen. Und diese Vorstellung dann aus dem gewohnten Umfeld raus, aus der Wohnung raus, wo gehe ich überhaupt hin? Was mache ich mit all meinen Sachen? Ne? Was passiert vielleicht mit den Kindern? Ja. Das ist, glaube ich, oft ein Hindernis und scheint tatsächlich auch ja laut den Studien eins zu sein. Und deswegen ist ein neuer Ansatz ganz klar zu sagen, wir holen den Täter weg Und der muss woanders hin. Und auch mit dem wird dann zusammengearbeitet. Und eine Initiative, die ich nochmal besonders nennen möchte, Stärker als Gewalt. Einfach mal googeln. Und ich fand das interessant auch als jemand, der jetzt häusliche Gewalt zum Glück also nie erleben musste.
Die Website ist...
die Webseite. Stärker als Gewalt. Muss man einfach eingeben. Ich glaube mit AE, aber man kann es einfach bei Google reinhauen. Das ist sicherlich der schnellste Weg. Stärker als Gewalt.
Das ist doch ein guter Hinweis.
Und es war tatsächlich auch interessant für Leute, die jetzt wie ich sagen würden, wäre für mich unvorstellbar, in einer Beziehung oder auch sonst jemanden zu schlagen, und ich habe es auch selber nie erleben müssen, aber die hatten da so ein paar Botschaften, wo ich dachte, das ist interessant, weil man, glaube ich, vielleicht nicht das Problem ist, aber irgendwie als Gesellschaft ja auch Teil des Problems, ne? Und was dann dort beschrieben wurde, war, dass man immer mehr kennt, als man denkt. Also es kann einer Freundin passieren, einer Kollegin, einer Schwester, zu Hause, am Arbeitsplatz oder online. Und die wichtigste Message, die ich dort gefunden habe, war, für betroffene Frauen ist das Reden der erste Schritt aus dieser Gewalt raus, ne? Und dass da jeder eine Mitverantwortung trägt, ist diesen Frauen dann so leicht wie möglich zu machen. Und man vielleicht einfach mal mit der Frage anfängt, möchtest du darüber sprechen? Das fand ich so einen guten Gedanken, weil
also
oft
Augen
hat man
auf,
ja so eine Vermutung.
Der erste Tipp und
zweitens
konkret nachfragen, möchtest du darüber sprechen?
Und was ich dann auch noch schön fand, ist, dass die eine Hotline haben, 08000 116 016, und da darf man auch als, ja nicht nur als Betroffener, sondern eben auch als jemand aus dem Umfeld oder auch als Betreuer, als Therapeut oder ähnlicher anrufen, und deswegen habe ich mir erlaubt, da auch kurz anzurufen, extra nur 2-3 Fragen gestellt, weil ich wissen wollte, was passiert da, um das hier für unsere Hörerschaft mitzugeben, und habe das auch direkt kommuniziert, und die Dame, mit der ich sprach, das war also direkt war zwar ein kurzes Gespräch, wollte die Leitung natürlich nicht lange dicht halten, aber es war ein sehr vertrauensvolles Gespräch, und sie sagte direkt, ja, hier kann also jeder anrufen, eben auch Leute, die nicht nur betroffen sind, sondern die vielleicht was ahnen, und dann kriegt man eine genaue Anleitung, man kriegt Tipps, und was ich gut fand, ist, das gibt's in 17 Sprachen, also du kannst da in 17 Sprachen mit Leuten reden, 24 Stunden am Tag, und dann haben die bundesweit Initiativen für dich an der Hand, um sofort Hilfe bereitzustellen, und da dachte ich, okay, also es wird schnell Hilfsmöglichkeit dir angeboten, auch wenn wir alle wissen, dass die Frauenhäuser viel zu voll sind, dass man da vielleicht gut hinspenden kann. Aber der erste Schritt ist wirklich dieses darüber reden können, und ich glaube, da so der Appell an alle, möchtest du darüber sprechen, die Ohren offen halten, die Augen offen halten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil toxischer als eine gewaltsame Beziehung, als häusliche Gewalt, geht's natürlich nicht.
Ja, und ist halt so ein Tabuthema, aber wie sagt man, unter jedem Dach ein Ach. Es täuscht der Schein, eigentlich immer. Also es total. Muss jetzt nicht immer total negativ sein, aber keine Familie besteht nur aus Zuckerguss.
Ich glaube, wir können an der Stelle auch nochmal einmal so für alle, die sich gerade fragen, weil das auch beim letzten Mal oft immer wieder von den Hörern gefragt wurde, bin ich in einer toxischen Beziehung und wann ist vielleicht so eine Grenze überschritten? Da gibt es mal sechs kurze Gedankengänge, die ich teilen würde.
Das ist gut.
Wo man vielleicht so ein bisschen eine Daumenregel bekommt.
Woran erkennt man die toxische Beziehung?
Also ein ganz klares Indiz ist, wenn man sich selbst als einen Mangel wahrnimmt. Ich bin nicht genug, ne? Und ich reiche nicht aus. Ich muss mich anders verhalten, dann funktioniert das hier wieder. Das zweite ist, wenn es aus so einer Achterbahnfahrt aus Liebe, Hass besteht. Immer wieder das Positive, das Anziehende und dann wieder die 5 schrecklichen Tage aus Vertrauen, Misstrauen. Ich liebe dich, du kannst machen, was du willst, und am nächsten Tag kriegt man wieder irgendwelche Terroranrufe oder wird dein Handy gecheckt oder sowas. Also dass da ein Vertrauen fehlt. Das dritte, fand ich interessant, ist so diese Idee, dass man die ganze Zeit auf eine Entschuldigung nach einer Verletzung wartet und es kommt nichts. Ja, also ich weiß genau, in mir drin schreit alles danach, jetzt sag doch mal, es tut mir leid, da habe ich eine Grenze überschritten, da habe ich einen Fehler gemacht von meinem Partner und es kommt nichts. Wenn das immer wieder der Fall ist, auch ein klares Indiz. Viertens, isoliert dich die Beziehung von anderen Leuten.
Ja.
Also, ne, wenn du merkst, das zieht mich weg vom Rest, immer klar machen, dass stärkste Polster, das ein Mensch gegen psychische Probleme sich aneignen kann, ist ein Umfeld, was einen davon fernhält, was einen abfedert, wie so eine Rüstung. Und deswegen, wenn mich die Beziehung von anderen Menschen wegzieht, mich alleine dastehen lässt, dann ist das auch ein großes Indiz.
Das ist ja, glaube ich, auch ein sehr großes Indiz, weil der Aggressor in der Beziehung, dem ist wichtig, dass du nicht so viele Verbindungen zu Freunden hast. Ja.
Fünftens, entschuldigst du dich selbst für Dinge, die du nicht getan hast? Ja, es war vielleicht auch gerade nochmal gut, was du aus dem Film beschrieben hast, dass die Frau sagt, hör mal, Entschuldigung, dass ich dich wieder zu diesem Punkt gebracht habe. Wer ist hier der Täter, ist völlig klar, der Mann, der schlägt, und die Frau entschuldigt sich, obwohl sie eigentlich nichts getan hat. Und ich glaube, das kann man auch abgeschwächt haben, wenn man zum Beispiel merkt, hör mal, ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich eben so laut gelacht habe, obwohl doch gar nichts lustig war. In so einem, ne, in so einem Moment, wo du merkst, da wird man plötzlich angeraunzt, weil man irgendwie sich gefreut hat, und das ist doch eigentlich ungerechtfertigt.
In einer gleichberechtigten Beziehung lacht der andere dann mit. Da muss man sich nicht entschuldigen. Ja.
Der letzte Punkt, wir haben ja auch schon mal über Stress gesprochen, Stress durch Schuldgefühle. Also ja. In dem Moment, wo ich wirklich merke, mein Stress wird chronisch, ich bin die ganze Zeit in so einem Erregungszustand, weil ich das Gefühl habe, ich habe was falsch gemacht, ich bin schuldig, auch nochmal ein klares Indiz dafür, dass die Beziehung, in der ich mich befinde, und das gilt für die 6 Punkte auch zusammengefasst, mehr Schaden anrichtet, als dass sie gut ist. Und das fällt uns als Menschen, nochmal, ich kann nicht müde werden, das zu betonen, wir sind extrem soziale Tiere, vielleicht die sozialsten, die es gibt. Das fällt uns Menschen unglaublich schwer, eine soziale Beziehung zu beenden oder vielleicht sogar zu erkennen, dass das was Schlimmes ist, was da gerade in dem Beziehungskontext stattfindet. Und deswegen gerne diese 6 Sachen immer so auf dem Radar haben. Da müssen nicht alle 6 erfüllt sein. Es gibt auch noch weitere Indizien, aber ich finde, das ist mal so eine ganz gute Daumenregel.
Ja, ja. Ja, und zum Schluss nochmal darauf hingewiesen, wenn du das Gefühl hast, das ist hier nicht auf Augenhöhe, dann ist eine Unwucht da und entweder löst du die oder du musst gehen. Wenn Gespräche nicht locker ablaufen, also keinen Fluss finden, typisches Beispiel, man geht mit seinem Partner abends essen und du hast das Gefühl, du müsstest dich bei dem Gespräch unheimlich anstrengen, um einer Erwartung zu entsprechen. Da stimmt was nicht, das muss man lösen. Das kann man oft auch beim Paartherapeuten lösen oder überhaupt beim Psychologen. Es lässt sich in Augenhöhe oft wiederherstellen, es sei denn, es ist eine ungesunde Beziehung.
Ich möchte zum Schluss was vorlesen, was ich gefunden habe, und zwar vom Nobelpreisgewinner Richard Feynman. Der hat einen Brief geschrieben an seine verstorbene Frau, und das ist nahezu tränenrührend, und ich glaube, für jeden, der sich fragt, bin ich in einer toxischen Beziehung, wie sieht echte Liebe aus, der hat hier mal so das Gegenbeispiel von diesem Brief, den seine Tochter danach in der Kiste gefunden hat und der veröffentlicht wurde. Ich lese mal einfach vor. Ich will dir sagen, dass ich dich liebe. Ich werde dich immer lieben. Ich finde es schwer zu verstehen, was es heißt, dich zu lieben, obwohl du nicht mehr da bist. Aber ich möchte immer noch, dass es dir gut geht. Ich möchte mich immer noch um dich kümmern. Ich habe einige sehr nette Frauen getroffen, aber nach 1 oder 2 Treffen sind sie alle zu Asche zerfallen. Du bist die Einzige, die mir bleibt. Du, obwohl tot, bist so viel besser als irgendjemand anderes. PS, bitte entschuldige, dass ich dir diesen Brief nicht schicke, denn ich weiß deine neue Adresse nicht.
Ja, schönes Statement zum Schluss, wunderbar.
Rührt dich das auch so wie mich? Mich hat das total berührt.
Ja, mich berührt das auch sehr.
Ja?
Und es ist auch gut so, heute so rauszugehen mit dieser Berührung.
Mir hat das sehr, sehr viel bedeutet, tatsächlich, was ihr uns alle da draußen geschrieben habt. Ne? Also nochmal ganz herzliches Dankeschön für den Austausch, für das Vertrauen, und ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht in das Dunkle der toxischen Beziehungen bringen, haben dem ja viel Raum gegeben und machen nächste Woche mit einem anderen Gefühl weiter.
Ja, mich hat das auch sehr berührt, dass so viele darauf reagiert haben und uns ihr Herz ausgeschüttet haben. Große Klasse. Lass uns als Community zusammen weitermachen. Das gefällt mir gut.
So, Atze, was machen wir nächste Woche? Was wäre dein Wunschgefühl?
Hier mit Edding auf dem Zettel habe ich Heimat geschrieben. Wo ist Heimat? Ist Heimat ein geografischer Ort? Heimatgefühl, ist das nationalistisch? Ist das eine Emotion? Ja, lass uns bitte darüber sprechen. Wäre mir ein großes Anliegen.
Ich habe die Liste parallel aufgemacht und es gab ja wieder mal viele Zuschriften. Und Yamava 71 hat tatsächlich auch sich Heimat gewünscht, dass wir das behandeln. Ach,
bitte.
Also, Hörerwunsch und dein Wunsch, Heimat nächste Woche. Bis dahin, frohes Fühlen.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.